kann ihn lesen, Digga.
Nicht den Text.
Welcher ist es denn?
Amos 5, 18 bis 20.
Amos. Gut. Wir wollen dann zusammen beten. Ach, lieber Herr, wir möchten mir wieder danken, dass wir diese Tage haben dürfen. Wir möchten dir danken für dein wunderbares Begegnen in diesen Tagen durch dein Wort, durch deinen Geist, durch die Gemeinschaft. In allem wollen wir dich preisen, dich ehren, dir Dank darbringen. Wir wollen danken für jedes Einzelne. Danken, dass du uns alle kennst. Durchdringe uns alle. Dass wir so erleben und erfahren dürfen, wie wir auch gesungen haben. Komm, erfüll mich selbst mit dir. Du hast uns in eine Zeit hineingestellt, die ernst, die schwer ist, die voller Gefahren ist. Wir wollen dir danken, dass du uns da dein Wort gibst. Nur in der Klarheit deines Wortes werden wir den Weg weitergehen können, das Ziel erreichen. Lass es uns mehr erleben und erfahren, in dir zu bleiben in deinem Wort. Dein Wort segne uns auch heute Abend. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir den Dank. Amen.
Amen.
Zum Dienst von unserem lieben Bruder Karl Heinermann, Amos 5, wer es mit aufschlagen möchte, Amos 5, die Verse 18 bis 20. Wehe denen, welche den Tag Jehovas herbeiwünschen. Wozu soll euch der Tag Jehovas sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet ihm ein Bär. Und er kommt nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer und es beißt ihn eine Schlange. Wird denn nicht der Tag Jehovas Finsternis sein und nicht Licht und Dunkelheit und nicht Glanz? Der Herr möge sein Wort an uns allen segnen.
Das Thema von heute Abend, wenn wir nur diese eben verlesenen Verse auf uns wirken lassen, erscheint sehr finster und dunkel. Aber Sie können gewiss sein, wir werden nicht nur über die Finsternis, über diese Seite des Tages des Herrn sprechen, sondern auch, Bruder Schumacher hat das bereits getan in der letzten Woche, über den Tag Jesu Christi, der für uns ein Tag der Herrlichkeit, ein Tag des Lichtes ist. Wir müssen diese Kontraste sehen und wir leben in einer Zeit, die, so denke ich, uns über dieses Wort unbedingt verpflichtet nachzusinnen, dass wir Weisheit und göttliche Erkenntnis bekommen. Ja, wir brauchen das prophetische Licht, das ein Wort ist, in diese Zeit hinein. Eine Lampe, die wir brauchen, damit wir klar sehen können. Denn insgesamt, liebe Geschwister, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir noch auf dieser Erde, in diesem Weltlauf, in dem sogenannten bösen Äon leben. Aber es gibt darinnen wiederum eine herrliche Haushaltung, und das ist die Haushaltung der Gemeinde. Es gibt also gewaltige Kontrastvergleiche, und da möchte ich heute Abend einiges aus dem Worte Gottes herausholen, möchte aber auch auf einige Probleme hinweisen, die wir im Augenblick in unserer Gesellschaft, ja weltweit, haben. Es gibt in der Bibel ganz klare Ordnungen. Davon haben Sie immer wieder gehört, hören Sie von dieser Stelle aus. Diese Ordnungen Gottes können wir nicht durchbrechen. Es gibt Tage und für Israel gesehen feste Festordnungen, die uns im Alten Testament durch die Propheten vorab schattenmäßig dargestellt sind und die wir nun heute in der Rückschau schon mit Wesen erfüllen können. Auch darauf möchte ich eingehen. Zunächst haben wir jetzt aus diesem kleinen Propheten Amos eine schaurige Stelle bekommen. Es ist nicht die einzige. Ich habe, als ich gestern Abend über Joel Kapitel 3 im Hinblick auf die Geistesausgießung auch von jenem Tag, dem großen und schrecklichen Tag, gesprochen. Und ich ergänze noch einmal dazu zwei Stellen, auch aus dem Joel-Propheten. Und zwar zunächst aus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Da heißt es, blas das Horn auf Zion und erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag. Ja, er ist nahe. Und was ist das jetzt für ein Tag? Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Und aus dem ersten Kapitel lese ich noch den Vers 15. Wehe über den Tag, denn nahe ist der Tag des Herrn und er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Also die negative, die schreckliche, die schlimme Seite. Sie kennen sicher auch noch andere Ausdrücke von anderen Propheten. Ich will jetzt diese Stellen im Einzelnen nicht nennen. Da wird dieser Tag, der von unserer Sicht aus noch zu künftig ist, genannt der Tag des Zorns. Der Tag des Grimms. Der Tag der Rache. Da können wir schon erschrecken. Aber Gott sei Dank gibt es auch eine herrliche Perspektive, dass die, die glauben, wie die Schrift sagt, und die zu dieser Heilskörperschaft der Gemeinde, der Ekklesia gehören, nicht zu diesem Zorn gesetzt sind. Ich werde nachher aus 1. Thessalonicher Kapitel 5 einige Verse lesen. Da haben wir die Devise des Apostels Paulus, der uns nun ein Licht mitgibt in dieser finsteren Zeit. Ich möchte noch einmal zurückgreifen auf einiges, was ich nun heute Morgen gesagt habe, im Hinblick auf die Entwicklung der Geschichte und Heilsgeschichte Israels. Und von dort her haben wir auch einige Perspektiven im Sinne der vorgegebenen Feste, die eine Bedeutung haben für die weitere Heilsentwicklung. Beziehe mich da auf Fruchtenbaum, der sehr gute Einblicke hat, und auch Bruder Gerhard Herbst, der ja anstelle von Bruder Kühl jetzt den Rundbrief für Israel herausgibt, hat einiges einmal da veröffentlicht. Mich interessieren diese Feste in diesem Zusammenhang, um aber zu erleben, wie sich einiges dort schon erfüllt hat und anderes noch aussteht. Und das ist so wunderbar geordnet, dass wir nur anbeten können. Übrigens hat auch Bruder Muhl sehr oft über die Festordnungen Israels gesprochen. Wir wollen uns also da noch einmal erinnern und dann fragen, wohin gehört denn dann jener Tag der Finsternis, der Rache, des Zorns? Ganz kurz im Überblick, Ihnen ist das bekannt, das Passafest in Verbindung damit das Fest der ungesäuerten Brote. Wir haben, die Kinder waren dabei voriges Jahr, in Israel gerade die Zeit miterlebt. Dann wird alles penibel genau eingehalten. In einem Hotel darf dann auch kein Gast ein Krümchen irgendeines Kekses hinterlassen. Da haben manche schon Dinge angerichtet, weil sie nicht wussten, was damit zusammenhängt.
Also Passafest in Verbindung mit dem Fest der ungesäuerten Brote.
Und wir wissen schon, wann sich jenes Passafest nun im Sinne der Ersterfüllung ereignet hat. Golgatha, Jesus Christus starb am Kreuz und ist dort das Lamm Gottes geworden. Und wenn wir mal feiern, denken wir immer wieder auch daran. Das Zweite, die Erstlingsgabe der Ernte, als Jesus Christus aus den Toten auferweckt wurde. Davon spricht in Sonderheit Paulus im Kolosserbrief. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und wenn es eine Erstlingsernte gibt, dürfen wir schon wissen, kommen auch noch andere hinzu. Wir zum Beispiel sind jetzt schon aus dem Tode heraus in das Leben gekommen. Wir haben schon etwas Wunderbares, ein Angeld des Geistes und kommen nicht mehr, das sagt auch schon Johannes, ins Gericht, wenn wir so glauben.
Dann, darüber habe ich auch schon hier einiges gesagt, 7 Wochen danach, also am 50. Tag, griechisch Pentekoste, war das Fest der Pfingsten. Ein rein jüdisches Fest. Dieses Pfingstfest war ein Fest der Erstlingsernte und hatte, als Petrus die Schlüssel öffnete zum Reich, eine besondere Bedeutung und eine Vorerfüllung. Auch das habe ich schon angedeutet. Wir wollen uns das nur noch mal in Erinnerung rufen. Da geschah der Frühregen. Ich will im Einzelnen nicht mehr auf diese 3 bereits erfüllten Feste mit der neutestamentlichen Deutung eingehen, sondern nur jetzt Folgendes feststellen. Dann liegt zwischen dieser ersten Gruppe und der letzten ein größerer Zeitraum, etwa von 4 Monaten. Und das hat eine gewaltige Bedeutung für die geschichtliche und heilsgeschichtliche Entwicklung des Volkes Israel. Eine große Zeitspanne liegt dazwischen, bis dann die letzten 4 Feste, all das, was prophetisch für Israel gesagt wird, erfüllt werden, vom Wesen her. Die Orthodoxen feiern dieses Fest und wissen nicht um die eigentliche Bedeutung. Und das wissen wir ja nun, nachdem im Jahre 70 der letzte Rest aus Israel-Juda in die Diaspora ging, begann eine unsägliche Leidenszeit und leider ist die noch nicht zu Ende. Und das hängt erstens, ich sage es nochmal, mit dem bösen Äon zusammen. Und wenn die Nacht weiter vorrückt, hängt das mit dieser Epoche der Finsternis, ja mit dem Zorn der Rache zusammen. Bedeutet aber Gericht, schließlich im Sinne der Zurechtbringung. Doch ehe ich darauf eingehe, will ich Ihnen nochmal einige Fakten nennen. Ich habe darauf hingewiesen, im Jahre 70 haben die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört. Über 600.000 Juden kommen um. Im Jahre 73 fällt die Felsenfestung Masada. Wer schon mal da oben war, weiß, was das für ein Unterfangen für die Römer gewesen ist, jene Festung einzunehmen. Wie sie da haben eine Menge von Schutt angefahren, um dort auf diese Festung zu gelangen. Denn die erschien uneinnehmbar. Aber auch welches Massaker. Sie wissen, dass da schlimme Dinge passiert sind, wie da sich die zurück- und übriggebliebenen selbst umgebracht haben. Dann erinnere ich an den 2. Aufstand der Juden unter Bar Kochba gegen die Römer. 132 bis 35. 500.000 Juden werden umgebracht. Wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Es ist nicht nur der Holocaust in der Nazizeit gewesen, sondern die ganze Geschichte ist eine Tragödie. Es hat sich nur erfüllt, was in 5. Mose 28 steht. Wenn ihr der Stimme Gottes nicht gehorcht, dann werden euch diese Flüche treffen. Es ist schon eine sehr bedrückende Entwicklung, die wir da miterleben müssen. Dann im Jahre 614 sind die Perser in Israel eingerückt und haben dort alles vernichtet, was noch irgendwie an die jüdische Kultur erinnerte. Mit dem Beginn des Islams beginnt ja eine neue Epoche. Ich habe das heute Morgen auch schon dargestellt. Etwa 400 Jahre haben tatsächlich da die Araber die Herrschaft gehabt. Und die Moslems haben jene heilige Stätte für die Juden beherrscht. Die Umar-Moschee ist 687 bis 691 gebaut worden. Ich nehme an, dass ein großer Teil von Ihnen schon einmal dort war. Und im 11. Jahrhundert haben dann die europäischen Kreuzritter Jerusalem erobert und das Heilige Land, und sie haben dort eine gewisse Königsherrschaft aufgerichtet. Merken Sie das Missverständnis immer wieder, dass Christen mit allen möglichen Mitteln versuchen wollen, Reich Gottes zu bauen. Kein Christ kann Reich Gottes bauen. Ich weiß nicht, welcher Bruder hier einmal darüber gesprochen hat. Können wir Reich Gottes bauen? Bruder Schad oder? Ah ja, ja, Karl Leier, gut. Wir können nur Gemeinde bauen. Auch die katholische Kirche hat seit dem 4. Jahrhundert, nachdem Augustinus die Parole verkündigt hat, De Civitate Dei, immer wieder versucht, das Reich Gottes hier zu bauen. Und all die das machen wollen, haben keinen Blick für Israel. Das darf ich hier noch einmal hinzusetzen. Also auch die Kreuzritter. Die sind ja dann auch bald abgelöst worden durch die Sarazenen. Und nun wollen wir noch einmal die Bilanz des Schreckens unter Vernichtung sehen, was hier auch im europäischen Raum passiert ist. Wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen. Im 11. Jahrhundert sind in Spanien 3000 Juden ermordet worden. In Deutschland 1096, im Rheinland 12.000 Juden. Im 13. Jahrhundert, Ende des 13. Jahrhunderts, in Bayern und Franken und Österreich 20.000 Juden niedergemetzelt. Im 14. Jahrhundert etwa in Europa 1 Million Juden vernichtet. Dann wieder im 15. Jahrhundert in Spanien, und zwar durch die Inquisition, ist ja Ihnen sicher auch ein geschichtlicher Begriff, 30.000 Juden verbrannt. Verbrannt. Im 15. Jahrhundert in Europa tausende Jüdinnen umgebracht durch die sogenannte Hexenbulle vom Papst. Das ist also ein Edikt, das der Papst herausgibt. Und da wurden viele Jüdinnen als Hexen grausam umgebracht. Und auch in Moskau fängt es an, im 16. Jahrhundert, alle führenden Juden verbrannt. Im 17. Jahrhundert wieder in Russland, 12.000 Juden durch die Kosaken erschlagen. In Polen im 17. Jahrhundert 400.000 Juden, auch durch die Kosaken. Und jetzt können wir fortfahren bis in die Gegenwart hinein. Der Holocaust war dann ein gewisser Höhepunkt. Und nun würde ich ja wünschen mit Ihnen, dass die Leiden endlich ein Ende hätten. Leider schreibt nun, und ich möchte Dr. Goldberg zitieren, ein doch kompetenter Mann dazu, der selber nun das sieht. Wenn wir als Deutsche jetzt so etwas vermitteln, dann kann das oft bei Juden oder anderen Nichtdeutschen völlig missverstanden werden. Und ich denke, wir brauchen alle Demut dazu, gerade wir als Deutsche, über diese Gerichte an den Juden zu sprechen. Aber es ist auch nochmal deutlich geworden, es waren eben nicht nur die Juden. Die Deutschen. Zwar hat der Hitler da allem negativ gesehen die Krone aufgesetzt. Dr. Goldberg schreibt, Was ich betonen möchte, in aller Deutlichkeit, mit der sich eine Feindschaft gegen Jerusalem mit Kriegsfolgen von apokalyptischem Ausmaß erkennbar macht. Im Hinblick auf diese Entwicklung, die wir jetzt dort ahnen. Und ich bekam jetzt auch wieder eine Information direkt aus Israel. Wir sind voriges Jahr in Shavi Zion gewesen. Einige kennen ja auch dieses Werk in Verbindung hier mit Meisenbach. Da sind viele in großen Nöten und Ängsten gewesen wegen der Skud-Raketen, die immer noch auf den Nordteil Israels gerichtet werden. Und man befürchtet eben auch im Iran eine Entwicklung der biologischen Waffen. Ich sage das nur einmal als Möglichkeit, was an Gefahren droht. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir für dieses Volk eintreten. Gott sei Dank dürfen wir aber wissen, dass alles deutet auf den Anfang der Wehen hin, der Wehen, die schließlich dazu führen, dass Israel als Volks Ganzes eine Wiedergeburt erlebt. Bei uns ist das im Sinne eines jeden Einzelnen, aber Israel darf auch als Volks Ganzes Vater sagen. Aber der Einzelne kann das nicht in dem Sinne wie wir. So, nun greife ich wieder zurück auf die zweite Gruppe der Feste innerhalb der Festordnungen Israels. Ich habe also einmal versucht darzustellen, was innerhalb dieser sogenannten prophetischen vier Monate passiert und was da alles geschehen ist und wie sich dramatisch das entwickelt hat und noch weiter entwickeln wird. Das vierte Fest am ersten Tag des siebten Monats ist das Fest der Posaunen. Das soll das Fest zur Buße aufrufen. Und wir merken, dass jetzt bereits eine Entwicklung da ist, wo messianisch gläubige Juden diesen Ruf zur Buße erfahren. Posaunen haben es auch mit der Gemeinde zu tun, aber in einem anderen Sinne, darauf werde ich nachher noch von 1. Thessalonicher 4 eingehen. Dann, Yom Kippur ist ja bekannt, auch durch den letzten Krieg, wo gerade Israel dieses besondere Versöhnungsfest feierte und dann die Feinde ringsum diesen Überfall auf Israel gewagt haben und Israel bis an den Rand des Zusammenbruchs kam. Und es ist ein Wunder gewesen, dass Gott dieses Volk noch einmal gestärkt hat, so dass auch da dieser Krieg für Israel wieder gewonnen werden konnte. Über Versöhnung muss es gehen. Bis aber Israel erkennt, dass es der Gehängte ist, der Verfluchte, jener Nazarener, der zum Lösegeld für dieses Volk wurde, das ist ein Prozess. Er wird angebahnt durch Gerichte, darüber habe ich auch bereits heute Morgen etwas gesprochen. Ich weiß nicht, einige von mir diesen erschütternden Bericht schon mal gehört haben, ich möchte ihn doch hier noch mal eingeben, den ich bekommen habe von einem Bruder, einem Prediger der Freien Gemeinde, der während des letzten Krieges als Wachmann verpflichtet war in einem KZ. Denn wir müssen ja auch immer wieder bedenken, dass auch in dieser Zeit etliche aus den Juden herausgerettet wurden und Glieder des Leibes Christi wurden. Hier geht es, was ich aufgezeigt habe, immer um die Entwicklung des ganzen Volkes. Aber einige, etliche, ein gewisser Überrest im Verlauf dieser fast 2000-jährigen Geschichte der Gemeinde Jesu ist mit hineingenommen worden in das Heil und in die Erlösung. Und dazu jetzt ein Beispiel. Dieser Bruder hatte in einem KZ von 200 jüdischen Frauen zwangsweise Wachdienst tun müssen. Dann hat er unter Einsatz seines Lebens mit einer Professorin korrespondiert und der heimlich alttestamentliche Bibelteile zugeschickt.
gewiesen.
Und diese Frauen haben diese Texte aufgesogen in dieser Not. Ganz anders als zum Teil heute in Israel. Not bringt immer wieder in die Situation, dass man zu Gott schreit. Dann hat er es gewagt, auch neutestamentliche Texte dieser Frau zu geben. Hat aber oben jeweils die Köpfe abgeschnitten, damit die Titel der neutestamentlichen Schriften nicht sofort erkennbar waren. Seid klug wie die Schlangen. Nach einer Zeit kommt die Frau: Nun sagen Sie mal, von wem handelt die Schrift da? Und sie war ganz aufgebracht. Von dem Gehängten, von dem Nazarener? Dann musste er ja Farbe bekennen. Und dann kam die Frau zunächst nicht mehr. Es war also Funkstille zwischen ihm und diesen jüdischen KZ-Frauen. Nach etwa 2 Wochen, dennoch tauchte sie wieder auf: Geben Sie mir. Und dann haben die diese neutestamentlichen Schriften verschlungen. Viele dieser Frauen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, an den, der für sie nach wie vor der Verfluchte ist, denn der am Holz stirbt, ist der Verfluchte. Kurze Zeit darauf, so hat er mir berichtet, bei mir zu Hause vor Jungen der Jungschar, das war also für alle faszinierend, kommt dann ein Güterzug eingefahren und diese Frauen werden abtransportiert. Und wohin, das können Sie sich denken, es war dann die letzte Station. Sie haben ihm aber noch heimlich mitteilen können: Wir freuen uns auf den Tag des Wiedersehens. Wir wissen jetzt, wohin wir kommen. Das kann also auch passieren in einer Zeit, da noch nicht das ganze Volk zur Umkehr kommt. Und das wollen wir also auch dankbar festhalten. Und so denke ich mir, wird das Volk insgesamt zubereitet auf den Tag, wie wir ihn heute Morgen gehört haben, wenn sie ihn dann sehen, in den sie gestochen haben, wenn hier die Nationenbuße anfängt sich zu vollziehen. Das ist eine Entwicklung, die wir immer wieder mitverfolgen dürfen. Und wenn dann der Herr sein Friedensreich aufrichtet und von Zion die Heilsbotschaft ausgeht, dann dürfen wir wissen, wird dieses Volk zubereitet und es werden sogar die Apostel noch auf der neuen Erde eine Aufgabe haben. Denn dann ist dieses Jerusalem international offen. Wenn da immer die Zahl 12 erscheint, die 12 Stämme, die 12 Apostel, die 12 Tore, wird keiner mehr von Arafat da reden. Da gibt es keine Moschee in dem neuen Jerusalem. Das Problem wird Gott selber lösen. Aber bis dahin müssen wir noch mit Gerichten rechnen. Und jener Tag, wie er in der Offenbarung beschrieben wird, ist ein Tag der Zurechtbringung. Gottes Grimm, Rache, Zorn ist nicht menschlich zu verstehen. Und jede Finsternis in einem 24-Stunden-Tag endet immer im Licht. Das dürfen wir Israel zusprechen. Jener Tag der Finsternis, jener große Tag, der Schreckliche, wird dann schon von Petrus der Herrliche genannt, im Hinblick auf Gottes Ziel. So, nun wollen wir auch die andere Seite kennenlernen. Wie ist denn das nun mit der Gemeinde? Wir leben zwar im bösen Äon, aber die Gemeinde, die Ekklesia, herausgerufen aus diesem Zeitlauf. Äon ist etwa mit Zeitlauf zu übersetzen. Luther übersetzt immer aus der Welt, das ist etwas unscharf. Wenn dann der Kairos Gottes, die Stunde Gottes da ist, dann wird auch diese Gemeinde geoffenbart, wenn er geoffenbart wird. Aber noch sind wir hier, noch haben wir auch in dieser Finsternissituation Probleme. Und jetzt nehme ich einen neutestamentlichen Text dazu. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. In den Versen 1 bis 11 beschreibt nun der Nationenapostel, wie sich da der Tag von der Nacht unterscheidet. Mit drei Konsequenzen, Aspekten, die wir nochmal erhellen wollen. Da schreibt Paulus, was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Hier haben wir also nochmal die negative Seite, es geht um den Tag des Herrn. Und da kommt dieser Tag mit all den Schrecken wie ein Dieb in der Nacht. Für uns auch wie ein Dieb? Nein, das wäre schon schlimm. Und im Großen und Ganzen wussten die Thessalonicher um solche Zeitpunkte, die hatten auch Einsichten in die Ordnungen Gottes. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, das wird jener Teil der letzten Jahrwoche sein, der diesen Tag des Herrn hier zu einem Höhepunkt treibt, wo, wenn die Nacht zu einem finstersten Finsteren wird. Wenn das der Fall ist, unter der Verführung der Welteinheitsherrscher, wird alle auf eine Einheit trimmen, politisch, wirtschaftlich und auch religiös. Insofern werden einmal auch die Moslems, die Juden, die sogenannten Christen irgendwie diese Einheit propagieren. Das, was ja jetzt alles schon angebahnt wird, durch die Strategie des Papstes, durch viele Theologen, durch den konziliaren Prozess, Gerechtigkeit, Friede, Bewahrung der Schöpfung. Alles mit irdischen Mitteln und Möglichkeiten. Aber wenn der Antichrist die Maske fallen lässt, dann kommt jener negative Aspekt so klar zum Durchbruch, dass der Engel des Lichts auf einmal zum brüllenden Löwen wird. Er ist dann sofort zu erkennen. Nun möchte ich diese Gegenüberstellung des Apostels Paulus von Vers 4 an dann jeweils in drei Gegenüberstellungen noch einmal in einem Kontrastvergleich aufarbeiten. Da heißt es, ihr aber Brüder seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. Vorausgesetzt, Kolosser 1, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Darf ich mal fragen, haben Sie diese Versetzung alle erfahren? Stehen Sie ganz bewusst unter dem Herrn, der sich nennt der Sohn der Liebe? Wir haben einen anderen Herrn, nicht diesen grausamen Diktator, der auch Fürst und Gott dieser Welt genannt wird. Fürst meint immer Herrschaft im politischen Sinne und Gott meint das Religiöse. Das ist nach wie vor der Lügner und Mörder von Anfang an. Und er wird am Ende dieser Tage versuchen, alles durcheinander zu werfen, weil er eben der Diabolos ist. Das heißt, griechisch, und jetzt übersetzt, der alles Durcheinanderbringer oder Widerwirker, übersetzen die Konkordanten. Wir nun, wenn wir versetzt sind, obwohl wir noch im bösen Äon hier leben, sind aber bereits wesensmäßig hineinversetzt in das Licht. Und wenn der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, in uns lebt, dann sind wir Kinder des Lichts. Das ist eine ganz andere, herrliche, neue Ausgangsposition. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. Es wird also unterschieden, auch rein sprachlich, ihr, der zweiten Person Pluralis, damit meint er die gläubigen Thessalonicher. Ihr gehört dem Tag an, sie aber, die anderen, gehören von Nacht an und sind damit von der Finsternis. Erste Gegenüberstellung, Finsternis Licht, was klar ist und mit
beiden Tagesseiten ja zusammenhängt. Wie ist das eigentlich heute? Sicher viele sagen, das war ja schon immer so. Das habe ich mit einem Akademiker gesprochen, der sagt, ja, im Mittelalter, da gab es ja auch schaurige Dinge, ja. Aber eins ist heute, denke ich, ganz besonders zu beachten, nämlich was der Herr Jesus in den Endzeitreden Lukas 21 und 24 anspricht, nämlich globale Entwicklungen. Erstens die Verführung, sagt der Jesus eindeutig, ebenso wie Paulus. Beim Paulus geht es nur um die Innenlinie. Zweitens Naturkatastrophen, das beobachten wir ja immer wieder. Denken Sie mal daran, wie gerade in den letzten Jahren die Zahl der Erdbeben zugenommen hat. Und zwar nicht nur, weil wir andere Methoden der Registrierung haben, sondern das ist etwas, weil die Richterskala so enorm hoch ist, was man auch so feststellen kann. Oder Hungersnöte, dass ein Drittel der Menschheit am Rande des Existenzminimums lebt, das wissen Sie. Dann Seuchen. Experten schätzen, dass etwa in 10 Jahren zig Millionen AIDS-Infizierte vor allen Dingen in Afrika leben werden. Und schließlich Krieg und Kriegsgeschrei. Das sind alles globale Zeichen. Nun, ich möchte einiges zur Finsternis speziell nochmal sagen. Da geht es jetzt um diese Innenlinie. Lass ich nur mal vergegenwärtigen, ich habe das jetzt aus Topic übernommen, unter der Überschrift im Land der Reformation, Gotteslästerungen aller Art nehmen zu. Wer die kulturelle Szene in Deutschland langfristig beobachtet, wird feststellen, in allen Bereichen nehmen antichristliche Tendenzen und gotteslästerliche Entgleisungen überhand. Da bietet ein alternatives Versandhaus aus Bremen den christlichen Buchbestseller »Wir wollen nur deine Seele« mit dem Werbetext an »Mittlerweile das Okkultbuch in Bremen«. Ein Brüller auf jeder Party. Dieses biblische Werk beschreibt, wie Rockbands und Musiker ihre satanischen Botschaften unter die Leute bringen wollen. In dem Taschenbuch, das mittlerweile fast 200.000 Mal verkauft wurde, zeigt der ehemalige Rockfan Ulrich Bäumer den okkulten Hintergrund der Rockmusikszene auf und beschreibt, was die Bibel zum Thema Okkultismus sagt. Sie wissen das, ich wollte es nur noch mal darstellen. Nachher gehe ich nochmal auf einen anderen Aspekt auch der Musik ein. Ein zweites Beispiel noch. Vor 2 oder 3 Jahren erstatteten Christen in Rastatt Anzeige wegen Gotteslästerung, weil ein Werbeplakat zum Theaterstück Messias Jesus Christus als Narr zeigt, der mit entblößtem Geschlechtsteil auf einem Kreuz sitzt. Schaurig ist das, dass so etwas überhaupt in unserer Gesellschaft geduldet wird. Nun, es hat ja immer wieder dagegen auch Klage gegeben, aber in einem anderen Fall hat die Klage nichts genutzt. Da hat die katholische Kirche geklagt, weil man da eine Nonne auch in einer Werbung dargestellt hat, die den Herrn Jesus unsittlich anschaut. Keine Verurteilung durch ein Gericht. Wir haben ja Freiheit, auch in den ersten Fällen Freiheit in der kulturellen Darstellung. Aber bitte, wenn doch die religiösen Gefühle der anderen so verletzt werden, dann ist das eine Art seelischer Mord. Ich sage das ganz offen. Also so viel zu dieser Situation. Finsternis unter dem Aspekt, es sind eben Kinder der Nacht. Wir müssen das einfach sehen. Es ist Ausreife. Und wer in der Nacht lebt, der kann nichts anderes in der Nacht geschehen, all diese schaurigen Dinge. Spiritismus nimmt überhand, fernöstliche Religionen. Beispielsweise habe ich ein Werbeprospekt einmal in die Hand bekommen. Man kann mit einem Mantrakult, das ist so ein Zauberwort, ja, sich steht da, des bösen Chefs entledigen, man kann Geld bekommen und, und. Da wird also regelrecht heute etwas an Methoden angeboten, wie man sich eines anderen auf so eine Art und Weise entledigen kann. Ich will damit aufhören und nur noch jetzt das Positive zu diesem Aspekt zeigen. Wenn wir, die Versetzten sind, in Christus leben, dann sollen wir im Licht wandeln, das sagt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 7, wie er im Licht ist. Liebe Geschwister, uns geht nicht, jetzt will ich mal ein hartes Wort sagen, dass wir diese globale Finsternis mit eigenen Mitteln verändern können. Bestenfalls wird ein bisschen grau daraus oder wir geraten selber hinein und sehen nicht mehr klar. Wir haben nur Licht zu sein und dann werden die, die auch das Licht wollen, dahin kommen und werden sich verändern lassen. Sicher sollen wir allen alles werden, aber entscheidend ist, dass wir im Licht wandeln und nicht mit fragwürdigen Methoden versuchen, Menschen zu gewinnen, die wir dann nachher im Halbdunkel lassen. Licht muss da hinein. Zweiter Aspekt, was wird uns hier in dem Text noch nachher aufgezeigt? Also nicht nur Finsternis, sondern dann geht es um Folgendes. Denn die da schlafen, schlafen des Nachts, lasst uns aber, Vers 6, also wachen. Wir sollen wachen. Ich meine jetzt nicht einen, der heute Abend müde wird, ein bisschen einschläft. Das kann immer mal passieren, zumal die Luft nicht so ganz gut hier ist. Ich würde dann auch nicht sagen, wie sie mal einer bei uns in der Gemeinschaft gesagt hat, hey, da hinten, hier wird nicht geschlafen. Also das nicht. Es geht um den geistlichen Schlaf. Und wie fängt der an? Auch da so ein paar Schlaglichter. Die ersten Christen blieben beständig unter dem Wort, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und wenn es da nachlässt, besteht die Gefahr, dass man allmählich einschläft. Ich habe hier schon oft gefragt von dieser Stelle, sagen Sie mal, sind bei Ihnen die Gebetsstunden, die Bibelstunden am besten besucht von allen Stunden? Bei uns, wo ich bin, auch nicht. Im Verhältnis zum Sonntagsbesuch ist das etwa ein Zehntel. Da stimmt doch was nicht. Bei vielen anderen lockeren Veranstaltungen sind immer wieder viele, viele da. Täuschen wir uns nicht. Sie blieben beständig unter dem Wort und in der Gemeinschaft. Da kommen viele in die Gemeinschaft, wenn es ihnen passt. Wegen jeder Kleinigkeit entschuldigen sie sich. Ich bin dankbar, ich habe daheim einen Hauskreis, der regelmäßig besucht wird. Wer nicht kommt, meldet sich ab. Das habe ich nicht zwangsweise eingeführt. Ich weiß immer, wo die lieben Geschwister sind. Die wollen uns das Wort. Aber bei vielen, und ich muss mich auch mal wieder fragen, geht es dann so, wir singen alles, wie es im Lied angegeben ist, was Nachfolge anlangt. Und dann verhalten wir uns so, ich habe das auch schon mal erwähnt, aber weil es so drastisch ist, wollen wir es uns nochmal sagen lassen, wie ein junger Mann seiner Geliebten sagt, wenn du in der Sahara wärst oder auf dem Nordpol, ich würde dich da wegholen. Und dann schreibt er unten drunter PS, also Postskriptum als Nachsatz, wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch, wenn es nicht regnet. Ganz schnell ein Grund, daheim zu bleiben. Bitte, es gibt kein Gesetz. Aber sind wir wirklich auf das Wort, die Gemeinschaft aus? Brechen des Brotes, das dürfen wir hier haben. Ich bin dankbar, dass wir das am Samstagabend hier gemeinsam dann haben dürfen. Und schließlich in den Gebeten. Was sollen wir zuerst tun, sagt der Apostel Paulus dem Timotheus, zuerst Gebet, dann die verschiedenen Formen. Bitte, Fürbitte, Flehen, Danksagung. Ich sage mir das selber immer wieder. Ich stelle selber fest, wenn ich ins Gebet gehen will, dann klingelt das Telefon, dann erscheint einer an der Tür, dann kommt mir irgendein Gedanke, mach das erst. Wir können 1000 Aktivitäten vorziehen, anstatt wirklich zu beten. Und nur durchs Gebet wird der Arm Gottes so bewegt, dass wir allerdings in den Werken, die er bereitet hat, handeln und wandeln können. Also, Achten wir darauf, dass wir nicht auch anfangen einzuschlafen. Ist klar, von einem Nicht-Wiedergeborenen kann ich das nicht erwarten. Und da können wir mit allen Tricks versuchen, heute Leute zu gewinnen. Wenn der Vater nicht zum Sohne zieht, gibt es kein neues Leben. Und die müssen wir natürlich mit allerlei interessanten Methoden häppeln, peppeln und irgendwie an der Stange halten. Ich weiß, was ich sage, liebe Geschwister, wir müssen uns das überlegen. Was ist noch Gemeinde, was hat klar mit dem Wort zu tun? Dritter Bereich. Den spricht Apostel Paulus an. Die nachts unterwegs sind, sind in der Regel unnüchtern. Das haben wir ja heute schon am Tage, nicht? Aber das war damals in der Antike so. Einer, der betrunken war, war nachts betrunken. Vorsicht also vor Trunkenheit. Wenn einer trunken ist, kann er nicht mehr klar denken. Das passiert nur in der Finsternis. Liebe Geschwister, wir brauchen ein klares Wort. Wir brauchen eine klare geistliche Erkenntnis, damit wir das Ziel erkennen und auch geistlich erreichen. Paulus warnt davor. In der Finsternis, die sind trunken. Ich habe den Eindruck, dass heute in Verbindung mit der okkulten Welle, mit so vielen Satan die Menschen immer mehr in eine Art Trunkenheit bringt. In unserer Gesellschaft erleben wir das immer wieder. Ich will noch mal auf die Musik zurückkommen durch eine ganz bestimmte Art der Musik. Ich habe vorhin das angesprochen, was sich da in der Rockszene tut. Also bei einer normalen Melodie, da gibt es Harmonie, Rhythmus, Dynamik, auch eine gewisse Lautstärke, das wechselt, Formen, Wiederholungen, der Text muss passen, all das, was wir etwa bei Bach in so schöner Weise finden. Manfred Mössinger ist ja nun Bach-Liebhaber, ich schätze ihn auch. Aber wie ist das nun bei der Rockmusik? Wenn die Menschen nachher in einen Trance-Zustand kommen oder bei dem sogenannten Techno-Dance, das heißt, durch die Technik wird Folgendes erreicht, dass eine einseitige Körperbetonung vorherrscht. Ne, haben Sie schon mal gesehen, wenn die also da rumhüppen, da ist was los. Monotone Wiederholung von Melodie und Rhythmus, immer wieder dasselbe. Gewaltige Lautstärke, also erst über 100 Dezibel, das ist ein entsprechendes Maß, Phon, dann wirkt diese Lautstärke. Ungeordnete, zerstörerische Ausdrucksformen, da ist keine Harmonie mehr. Die Elemente dieser Rockmusik erzeugen zerstörerische Ausdrucksformen. Bei Konzerten dieser Art der Musik kommt es immer wieder zu Ausschreitungen. Und hier hat mir ein junger Bruder erzählt, der war mal zu einem angeblich christlichen Rockfestival. Da hat einer der Bandmitglieder sein Instrument dort vorn am Pult zerschlagen. Ist das wirklich noch vom Geist gewirkt? Müssen wir uns fragen. Und diese Art der Musik wirkt oft rauschartig, hypnotisch und kann in Trance-Zustand versetzen. Dann ist der Mensch nicht mehr da. Das heißt, nicht mehr klar bei Bewusstsein. Eben was der Apostel Paulus ja hier beschreibt. In der Nacht sind die Menschen trunken und heute nicht nur durch Alkohol, sondern durch solche Mittel. Drogenabhängigkeit, das alles ist uns ja ein Begriff. Und die Medien tun ein Übriges dazu. Die Menschen hängen mehr von den Medien ab als von irgendetwas anderem. Es ist erschütternd. Die Frage ist hier, wer hat wen? Ich bin nicht technikfeindlich. Ich habe auch einen Computer und kann damit umgehen. Ich gebrauche ihn für Bibelarbeit oder für Schreibprogramme. Aber wir hängen oft, ich merke das schon bei meinen Enkeln, denn meine Kinder müssen von Berufswegen einen Computer haben und sind auch von daher ans Internet angeschlossen. Was da alles vermittelt wird, das ist schaurig. Gott sei Dank gibt es da bei den Kindern Grenzen. Aber ich möchte nur sagen, was heute angeboten wird, bis hin zu Perversitäten im sexuellen Bereich, das ist schaurig. Nun, ich will damit abschließen. Das ist also der dritte Bereich. Die Menschen werden reizüberflutet, sind nicht mehr klar bei Sinnen. Und damit hat Satan einen Zugriff zur Seele. Und wir Gläubigen müssen eben auch da aufpassen. Ich will nochmal auf die Technikentwicklung hinweisen. Die zunehmende Computerisierung wird den letzten Weltenherrscher in die Lage versetzen, dass er darüber in Verbindung mit dem Fernsehen die Massen gewinnen kann. Ist ja der Trend zu immer umfangreicher und immer besser funktionierender technischer Mittel, mit denen dann ganze Völker kontrolliert werden können. Diese Massenkommunikationsmittel unter dem Gesichtspunkt immer schneller muss eine Information da, immer weiter und besser kann ich mit irgendeinem einen Kontakt aufnehmen, der etwa die gleiche Wellenlänge hat, auch im seelischen Bereich. Diese Information, die da angeboten wird, kann ja keiner mehr verarbeiten. Eine solche Fülle, sicher hat das etwas Positives, mein Sohn, der Arzt ist, der kann sich schnell mal eine Information im neurologischen Bereich irgendwo herholen, wenn er nicht weiß, was dran ist. Hat Positives, wenn man weiß, wie weit man zu gehen hat. Und wir sehen deutlich, so hat es Ulrich Scrambax mal dargestellt, der Trend ist zur Verwundbarkeit der modernen Gesellschaften gegeben. Und zwar, weil die Macht des Bösen da hineinfunkt. Und das sehe ich. Und damit schließe ich diesen negativen Bereich ab. Wir aber, und das ist jetzt der letzte Teil, damit wir uns wirklich nun auch nochmal geistlich erbauen, sollen, und das steht auch in diesem herrlichen Text, gewappnet sein. Womit? Mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe. Denn wir sind nach Vers 9, 1. Thessalonicher 5, Vers 9, nicht gesetzt zum Zorn. Denn wir müssen nochmal die Folge ansehen. Alle, die Kinder der Nacht sind, die in der Finsternis leben, die schlafen und unnüchtern sind, die kommen leider in den letzten Zorn mit den zornesschalen Gerichten. Die Gerichte nehmen immer mehr zu. Nach den Siegelgerichten kommen die Posaunengerichte und dann die zornesschalen Gerichte. Wir aber sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern wozu die Errettung droben zu gewinnen. Darum sollen wir den Panzer des Glaubens und der Liebe anlegen. Das geschieht nur durch den Glauben. Epheser 6 sagt Ähnliches. Legt an die ganze Waffenrüstung, wir haben nicht zu kämpfen, wider Fleisch und Blut. Eine Invasion satanischer Mächte steht bevor. Ich mache Ihnen da keine Angst. Ich will Ihnen nur die Realitäten der Bibel aufzeigen. Darum ist wichtig, dass wir uns wappnen lassen. Wir haben in Christus die Fülle. Wir sind so erlöst und werden durch Gott auch ausgestattet mit der ganzen Waffenrüstung. Vor allen Dingen sollen wir den Schild des Glaubens anlegen, den Panzer der Gerechtigkeit. Ist alles für uns da. Und den Helm des Heils zur Errettung drohen. Dass wir unsere Blicke nun, das sage ich immer wieder, wenn wir das alles vernehmen, nicht nach unten richten, nicht in die Umwelt hinein, sondern aufwärts schauen. Lasst eure Köpfe nicht hängen, sondern erhebet eure Häupter. Denn unsere Erlösung naht sich. Das ist Evangelium. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, jener Agape, die Gott uns schenkt, nach 1. Korinther Kapitel 13. Und diese Liebe glaubt alles. Sie duldet auch hier, hofft alles, erwartet alles. Alle Zusagen, ich sage es noch einmal von heute Morgen, 2. Korinther 1, Vers 20, alle Zusagen für uns sind das Ja und das Amen in ihm. Gott zur Verherrlichung durch uns. Und nach Kolosser 2, Vers 10, sind wir schon zur Fülle gebracht. Wir dürfen schon vom Ziel her leben. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass dich mit hineinnehmen in diese herrliche Siegesbotschaft. Wir dürfen schon nach 2. Korinther Kapitel 1, Vers 14 in diesem Triumphzug leben. In dem Triumphzug des Christus. Entschuldigung, das zweite Kapitel. 2, Vers 14.
In dem Triumphzug sein mit unserem Herrn und Heiland dem Ziel entgegen.
Und unser Nahziel? Wir werden geoffenbart, ich habe schon erwähnt, ich sage es nochmal, nach Kolosser 3, Vers 4, wenn er geoffenbart wird. Wir werden nach 1. Korinther 15, 52 mit ihm lebendig gemacht, wir sind es innerlich schon, aber hier den Leib betreffend und verwandelt. Ein Herrlichkeitsleib bekommen. Und nach 1. Johannes 3, Vers 2 werden wir ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere Hoffnung. Das ist Evangelium in dieser Zeit. Darum würdig wandelnder Berufung und dass wir uns nicht von der Finsternis einlullen lassen. Das ist immer wieder der Ernst dieser Botschaft. Möchte der Herr doch schenken, dass wir hier Hoffnung haben. Wir sind nicht Angehörige des Tages, jenes Tages oder jenes Teils des Tages, der mit Nacht gekennzeichnet werden. Wir leben zwar in bösen Ehren, aber wir sind Kinder des Lichts des Tages. Dazu hat Gott uns bestimmt, darum haben wir eine Perspektive, darum dürfen wir unseren Herrn anbeten und dürfen dankbar sein, dass uns immer wieder die Tage schenkt, dass wir uns aufrichten lassen hin zu diesem herrlichen Ziel. Der Herr segne dieses Wort. Amen.
Wollen noch miteinander beten. Ja, das ist wahr. Wir freuen uns, Herr Jesus, dass wir wirklich Kinder des Lichts sein dürfen. Nicht deswegen, weil wir anders sind als die Welt, sondern weil du in uns Wohnung genommen hast. Dann möchten wir auch dich bitten, einfach, dass du uns hilfst, dass wir solche Dinge, die wir hören, auch richtig verarbeiten. Und dass wir auch wirklich für unsere Umgebung Menschen sind, die in irgendeiner Weise, wissend oder unwissend, Wegweiser zu dir hin sind. Und segne uns auch die restlichen Stunden dieses Abends. Amen. Frage, sollen wir noch?
Sollen wir noch? Ja, sollen wir noch?
Ja, wir haben das blaue Liederbuch hier noch aufgeschlagen, 1075, 4 und 5. Wir haben noch so ein paar wenige Minuten Zeit, wenn noch irgendwelche Rückfragen sind an den Referenten. dann wäre jetzt Gelegenheit zum eben gehörten Thema oder vielleicht auch vom Thema von heute Morgen noch.
Und ja, ja, noch was.
Oder
Fischer wollte noch mal was sagen. Das habe ich falsch verstanden, akustisch. Ja? Er kann das noch mal von hier sagen.
Heute Morgen in dem geradezu vorzüglichen Vortrag von Bruder Heinemann wurde gesagt, Jerusalem wird in der Bibel 800 Mal erwähnt, im Koran nicht ein einzig Mal. Diese Aussage, diese Feststellung, die fängt allmählich an zu bröckeln. In einer Tageszeitung stand im Juni eine Notiz. In einer Koranschule im Raum Nürnberg wurde der Name Al-Quds, die Schöne, neu interpretiert. Auch wir sprechen von Jerusalem, der schönen Stadt, die schöne Stadt, die goldene Stadt, die Stadt aus Gold. Und in dem Sinne wurde der Name Al-Quds in einer deutschen Koranübersetzung neu formuliert und als Jerusalem wiedergegeben. Hier steht im Koran in dieser Nürnberger Ausgabe nur nicht mehr Al-Quds, sondern Jerusalem. Und Mohammed ist dann nicht mehr aus einer unbekannten Stadt Al-Quds mit seinem Pferd Burat in den Himmel hinaufgesprungen, sondern von Jerusalem. Und wenn sich das in allen Moscheen erst einmal herumgesprochen hat, werden auch wir damit konfrontiert und sind wahrscheinlich vollkommen unvorbereitet. Das wollte ich zu dem von heute Morgen noch sagen.
Dankeschön, ja.